und russische Banken seien profitabel. Aber es handelt sich nur um den immer gleichen keynesianischen Trick. Staatsausgaben, die private Nachfrage simulieren, erzeugen nicht Wachstum, sondern Inflation. Nun müssen die Banken jedoch für ihre eigene Refinanzierung deutlich mehr bezahlen, als sie an diesen Hypotheken verdienen. Und diese Risiken stehen ungesichert in ihren Bilanzen. Das Gleiche gilt für verbilligte Bankkredite, die Rüstungsunternehmen auf staatliche Weisung hin erhielten. Auch dieser kreditfinanzierte Schattenhaushalt ist letztlich als monetäre Staatsfinanzierung zu werten, da dieses subventionierte Kreditvolumen die Geldmenge erhöht. Auch hier müsste die Zentralbank die Zinsen aggressiv anheben, um die so entstehende Inflation zu dämpfen, wodurch jedoch erneut die Kostenbasis der Unternehmen steigt. Vor dem Krieg war eine gewisse Rubelabwertung vorteilhaft, da sie fallende Ölpreise dämpfen konnte. Russland nahm in diesem Fall zwar weniger US-Dollar ein, gleichzeitig führte die Abwertung jedoch dazu, dass es mehr Rubel pro Dollar bekam und so seine laufenden Kosten, die in Rubel anfallen, dennoch decken konnte. Doch heute führt die Abwertungstendenz vor allem zu einem unkontrollierbaren Inflationsdruck, der die Wirtschaft zunehmend belastet. Die russische Bevölkerung beobachtet den Rubelkurs an den Wechselstuben und interpretiert ihn als eine Art Fieberkurve der Volkswirtschaft. Die Zentralbank versucht daher, den Kurs unter der psychologisch wichtigen Marke von 100 Rubel pro US-Dollar zu halten, was sie jedoch nur durch den Verkauf ihrer Devisenreserven, durch Kursmanipulationen und Einschränkung des Kapitalverkehrs erreicht. Viel schwerer als dieser monetäre Effekt wiegt jedoch der technologische Abstieg der Volkswirtschaft. Vor dem Krieg war Russland stark von westlicher Technologie abhängig. Jährlich importierte es Maschinen und Bauteile im Wert von etwa 20 Milliarden US-Dollar, von denen 2/3 aus der EU und den USA stammten.